Ja, ich habe so ein bisschen hingehört oder versucht hinzuhören, welches Thema vielleicht nochmal gut sein könnte. Habe dann auch mit Reinhard nochmal gesprochen. Reinhard hat mich bestätigt und verstärkt, dieses Thema nochmal zu machen, auch wenn ich weiß, dass ich das Thema irgendwann schon mal gepredigt habe hier. Und ich möchte heute nochmal über das Thema Freundschaft zu Gott sprechen. Aber bevor ich das tue, möchte ich dir und euch nochmal die Frage stellen: Was ist denn eigentlich das Ziel deines Glaubenslebens oder unseres Glaubenslebens? Also, da kann man ja verschiedene Antworten darauf geben. Jesus hat seine Jünger mal gefragt, wollt ihr weggehen? Und seine Jünger sagten, Herr, wohin sollen wir gehen? Nur du hast Worte des Lebens. Also sind sie geblieben. Das könnte ja eine mögliche Antwort sein, dass wenn wir uns überlegen, ja, wo sollen wir denn sonst hingehen, was sollen wir denn sonst machen? Vielleicht ist jemand hier, der sagt, ich bin schon immer christlich aufgewachsen, ich kann mir den Glauben gar nicht mehr wegdenken. Trotzdem ist ja die Frage, welches Ziel hast du und haben wir eigentlich im Glauben? Was möchtest du in diesen Jahren, die du vielleicht hier auf dieser Erde noch verbringst, was möchtest du in deinem Glaubensleben eigentlich verändern? Ist es gut so, wie es jetzt ist? Würdest du sagen, wenn du heute nach Hause gehen darfst, dann passt das alles? Oder hast du eine Sehnsucht, wo du sagst, eigentlich würde ich in meinem Glauben noch Dinge erleben, die mir vielleicht bislang noch fremd sind? Ist ja auch immer die Frage, welche Erfahrungswerte haben wir? Also manche Menschen sagen ja, Theologie ist zu 80% Biografie. Da ist ein bisschen was dran, wenn man das mal genau überlegt. Weil ich glaube, immer, wir können nur das uns vorstellen, was wir irgendwann schon mal erfahren haben. Wenn ich dir jetzt von einem Land erzähle, wo du noch nie warst, dann fällt es dir wahrscheinlich schwer, es dir richtig vorzustellen. Mit ein paar Bildern geht es vielleicht besser. Aber wenn du selbst schon mal dort warst, den Geruch gerochen hast, das Essen gekostet hast, den Sand gespürt hast, dann sagst du, da habe ich eine Erfahrung gemacht. Welche Erfahrungen hast du und ich, haben wir denn im Glauben alle schon gemacht? Darfst du dich selbst heute Morgen mal so ein bisschen fragen? Ich werde es nie vergessen, ich habe das Glück gehabt in meinem Leben, dass Gott mir einige Menschen in meinem Leben geschickt hat, die Erfahrungen hatten, die ich da damals noch überhaupt nicht kannte. Ich war relativ jung im Glauben, dann traf ich auf einen Pastor aus der Nähe von Hannover, der wurde dann für mich auch für einige Jahre so eine Art Mentor oder väterlicher Freund. Und dieser Pastor hatte Erfahrungswerte, die ich überhaupt nicht kannte. Also ich war damals ja gläubig, ich lebte mit Jesus, ich las die Bibel, aber plötzlich traf ich ihn und er erlebte Dinge, die ich mir damals noch überhaupt nicht vorstellen konnte, weil er einfach eine Beziehungsebene, eine Freundschaftsebene zu Gott hatte, die war tiefer als meine. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich hatte damals mal eine Situation, da brauchte ich einen Rat, einen dringenden Rat. Es war eine Entscheidung, die wir treffen mussten und die hatte ein sehr schmales Zeitfenster. Und meine Frau und ich, wir waren hin und her gerissen, machen wir jetzt die Entscheidung so oder treffen wir die Entscheidung so. Und wir überlegten hin oder her, wir beteten, wir versuchten im Inneren was zu ergreifen und dann wurde das Zeitfenster immer schmaler. Und irgendwann dachte ich, Gott, ich brauche jetzt eine Antwort, was denkst denn du dazu? Und dann musste ich plötzlich an diesen befreundeten Pastor aus der Nähe von Hannover denken und mir kam innerlich der Impuls, ruf ihn doch mal an. Vielleicht hat er einen Tipp für dich. Also nahm ich den Telefonhörer, wählte seine Nummer, rief ihn an. Ich nenne jetzt einfach mal Michael. Und dann geht er ran und sagt, hallo Thomas, hier ist Michael. Und ich sage, hallo Michael. Und er sagt, Thomas, schön, dass du anrufst. Jesus hat mir heute Morgen in meiner stillen Zeit schon gesagt, dass du anrufen wirst. Und er hat mir auch gesagt, was ich dir sagen soll. Dann gab er mir die Antwort, bevor ich ihm die Frage stellte. Also welche Erfahrungswerte haben wir? Was kennst du, was kenne ich? Ist das, was wir kennen, das Maximum? Ist das das, was wir sagen, das ist das Ende, die Spitze des Eisberges? Oder könnte es sein, dass jeder von uns noch Veränderungspotenzial hat von Dingen, die wir vielleicht noch nicht einmal mehr erahnen, was möglich ist? Ich gebe ein zweites Beispiel. Eine ältere Dame wohnte nicht weit weg von hier, mittlerweile schon verstorben. Auch diese Dame gebrauchte Gott in meinem Leben, um mich wirklich ein bisschen im positiven Sinne herauszufordern. Sie war eine sehr, sehr unscheinbare, stille Person. Aber jedes Mal, wenn ich zu ihr kam, jedes Mal, ausnahmslos jedes Mal, saß sie in ihrem Wohnzimmer mit einer aufgeschlagenen Bibel auf dem Schoß und sie hatte jedes Mal einen Bibelvers für mich, der perfekt passte. Perfekt. Also eigentlich dachte ich mir manchmal, ich müsste jede Woche einmal zu ihr fahren oder vielleicht sogar täglich, weil sie hatte immer einen Vers, wo sie sagte, Thomas, schön, dass du vorbeikommst. Heute Morgen oder heute Mittag in der Zeit, wo ich Bibel las, hat mir der Herr den Vers gegeben, den würde ich dir gern als Ermutigung mitgeben. Immer passte der wie die Faust aufs Auge. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Ich erzähle euch eine letzte kleine Geschichte. Auch ein befreundeter Pastor, den ich gut kenne, erzählte mir einmal die Geschichte, er hat in seiner Gemeinde einen älteren Herrn gehabt. Und dieser ältere Herr, der war so ein bisschen gehandicapt. Er konnte nicht mehr sich so gut bewegen, war die meiste Zeit zu Hause. Irgendwann betete er und sagte, Herr, was kann ich denn noch für dich Gutes tun? Und dann bekam er den Eindruck von Gott, schreibe Karten an Menschen und schreibe auf diese Postkarten oder auf diese Grußkarten das drauf, was ich dir sage, dass ich diesen Menschen sagen will. Und dann hat er gebetet und hat sich viele Postkarten besorgt und hat immer innerlich hingehört, Herr, wen könnte ich eine Karte schreiben? Und dann bekam er irgendeine Person in den Sinn. Manchmal waren das Menschen, die er 20 Jahre nicht mehr gesehen hatte, alte Schulfreunde. Und dann betete er und sagte, Gott, was willst du dieser Person denn sagen? Und dann kam ihm manchmal einfach eine Ermutigung oder ein Bibelvers, irgendetwas, und er schrieb es auf. Und dann schickte er jeden Tag 1 bis 2 Karten. Das war sein Dienst. Und nach etlichen Jahren ging der befreundete Pastor von mir einmal auf ihn zu und sagte, du lieber, ich weiß nicht, wie er hieß, das ist so beeindruckend, dass du das so viele Jahre schon so treu machst. Hast du denn irgendwann auch mal eine Rückmeldung bekommen? Hast du irgendwann mal gespürt oder gehört, was mit dieser Saat wurde, die du ausgestreut hast? Und dann sagte dieser Mann, dass im Laufe dieser Zeit etwa 30 Menschen zum Glauben kamen durch diese Karten, die er verschickt hat. Einfach ein ganz simpler Auftrag. Ermutiger sein für Gott. Bibelverse verschenken. Und nochmal die Frage, was ist denn das Ziel deines und meines Glaubens? Ein Theologe sagte ja mal, wir sind im Wartesaal auf die Ewigkeit. Das ist zum Thema Endzeit eigentlich eine schöne Formulierung, finde ich. Wir sind im Wartesaal. Danach kommt noch was ganz Gewaltiges. Aber wie nutzen wir denn den Wartesaal? Kennst du die Wartesäle, wenn du mal beim Arzt bist? Ist nicht so spannend, oder? Früher hat man dann irgendwie so Zeitschriften gehabt, die man querlesen konnte. Da konntest du entscheiden. Ich habe immer nach der Autozeitschrift gesucht. Manchmal gab es die. Heute hat man vielleicht die Smartphones dabei, wo man noch ein paar Nachrichten checken kann. Aber eigentlich ist es ja nur eine Zeit der Überbrückung. Wie lebst du und ich, wie leben wir diesen Glauben und diese Zeit hier? Ich will dir Mut machen. Ich glaube, es ist nicht nur eine Zeit der Überbrückung. Du bist nicht nur im Wartesaal, dass du eines Tages reingerufen wirst zum Chef. Sondern ich glaube, jeder von uns hat jeden Tag Möglichkeiten der Entwicklung. Vielleicht sagt Gott zu dir, ich möchte mit dir was Ähnliches machen wie mit diesem Kartenschreiber. Vielleicht was ganz anderes. Vielleicht sagt Gott zu dir, ich möchte in deinem Leben so eng zu deinem Freund werden, dass ich dir ähnlich wie bei meinem Bekannten oder wie bei der älteren Dame mit der Bibel jeden Tag Dinge sage, jeden Tag, die du anderen weitergeben darfst oder einfach nur, weil ich sie gerne mit dir teilen will. Kannst du dir das vorstellen, dass Gott sagt, ich will gerne Dinge mit dir teilen? Einfach weil er sie dir gerne mitteilen will. Gott zum Freund haben, das klingt manchmal fast so ein bisschen abgedroschen. Ne? Das ist wirklich wie so ein Titel, wo man sagt, der passt doch in den Jugendgottesdienst. Ne? Gott ist unser bester Freund. Aber ich würde es mal umdrehen. Könnte es sein, dass es eigentlich eine der höchsten Auszeichnungen ist? Mehr als alle akademischen Grade, die du jemals erreichen könntest, wenn du weißt, der lebendige Gott ist mein Freund. Er wartet jeden Tag darauf, dass du mit ihm sprichst. Der freut sich, wenn du ihm die Dinge sagst, die dich beschäftigen, weil er sagt, ich kenne sie zwar schon, aber ich höre sie so gerne. Aber genauso in der anderen Richtung, er wartet darauf, dass er dir die Dinge mitteilen kann, die ihn beschäftigen. Das ist für uns, unserem Intellekt, unserem erwachsenen Intellekt, klingt das fast schon ein bisschen verrückt irgendwie, oder? Aber schau mal, warum hat Gott uns denn gemacht? Was lesen wir ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose? Am sechsten Tag, lasst uns Menschen machen, uns ähnlich zu unserem Ebenbild, zu unserem Gegenüber. Gegenüber steht hier in den meisten Übersetzungen. Was ist denn ein Gegenüber? Was ist ein Gegenüber? Es ist etwas, was auf ähnlicher Höhe ist. Natürlich sind wir nicht Gott, ist klar. Aber wenn Gott sagt, ich möchte ein Gegenüber, dann hat es von Anfang an das Ziel gehabt, dass da ein Austausch ist, eine Kommunikation. Deshalb sprach Gott auch von Anfang an zu Menschen, Adam, wo bist du? Und überlegt mal, Gott ging am Anfang, heißt es, in der Kühle des Abends mit den ersten Menschen im Garten Eden spazieren. Spazieren. Wann bist du denn oder wann sind wir das letzte Mal mit ihm spazieren gegangen? Die Hundebesitzer unter uns machen das vielleicht ein bisschen öfter, gell? Aber du brauchst keinen Hund. Du kannst mit ihm allein spazieren gehen. Reden. Ich habe das früher sehr oft gemacht, mache es immer noch manchmal, aber ich habe das früher sehr oft gemacht und ich hatte mir wirklich angewöhnt, laut mit ihm zu reden. Einfach so, als wenn ich ihn sehen könnte. Von Mose heißt das einmal, er zog aus Ägypten, als sähe er den Unsichtbaren. Also er ist ja dabei. Wenn du mit deinem Hund spazieren gehst oder wenn du in der Kühle des Abends mit ihm spazieren gehst, ob du morgens in deinem Auto gestresst zur Arbeit fährst oder mittags das Essen umrührst, er ist ja immer dabei. Die Frage ist nur, sind wir bei ihm? Er ist bei uns, aber sind wir bei ihm? Ein alter Kirchenvater sagte einmal, Gott lebt in uns, aber wir sind selten zu Hause. Schau, und deshalb kannst du durch die Bibel gehen und alle Personen, die du finden wirst, die dir vielleicht schon mal hervorgestochen sind, kannten diesen Gott und lebten in einer Beziehung zu ihm. Das war im Alten Testament schon so, bei den Patriarchen wie Abraham. Jakobus sagt, Abraham wurde ein Freund Gottes genannt. Ein Freund Gottes. Da ist dieses kleine Wort, ne? Freund. Nicht nur ein Diener, auch, aber nicht nur, sondern auch Freund, sagt Jakobus. Oder ihr kennt vielleicht die bekannte Stelle von Mose, 2. Mose 33, 11. Mose ging ins Zelt der Begegnung und Gott sprach mit Mose, wie ein Freund mit seinem Freund redet. Wie ein Freund mit seinem Freund redet. Das war über viele Jahre meine Lieblingsbibelstelle. Weil ich mir dachte, was kannst du als Mensch auf dieser Erde mehr erreichen, als wenn Gott mit dir spricht wie mit seinem besten Freund? Das ist für mich das Höchste. Weißt du, und deshalb, ich will euch heute Morgen mal da so ein bisschen noch mal ein klein wenig herauskitzeln. Ich glaube, gerade in evangelikal geprägten oder pietistisch geprägten Gemeinschaften ist wie überall anders auch, es ist immer so, weißt du, du kannst gewisse Punkte betonen, aber wenn du bestimmte Punkte wichtig betonst, bist du immer in der Gefahr, andere Punkte dadurch unterzubetonen. Ich glaube, eine echte Ausgewogenheit gibt es fast nie. Bei niemandem von uns und bei keiner Gemeinschaft oder Gemeinde. Und fast immer kannst du sagen, das, warum sich Gruppen und Gemeinden gefunden und gegründet haben, was am Anfang ihr echtes, ehrliches Motiv war, vielleicht sogar von Gott geschenktes Motiv, wird oft zum Fallstrick. Weil man nämlich von einer Sache plötzlich so begeistert ist, dass man sagt, das ist uns so wichtig, dass man dann das zum Steckenpferd macht und das quasi fast schon wieder überbetont. Könnt ihr in der Kirchengeschichte bei fast allen Bewegungen sehen. Wenn sich irgendeine Bewegung gegründet hat, weil sie sich von etwas anderem abgespaltet hat, dann ja meistens deshalb, weil man sagte, die sind uns zu liberal, deshalb machen wir es jetzt besser. Aber in dem Moment, wo du sagst, wir machen es richtiger, bist du schon in dem ersten Schritt dabei, von der anderen Seite vom Pferd zu fallen. Und deshalb glaube ich, es ist total wichtig, dass gerade in Gemeinschaften wie dieser hier es ja über viele Jahre ein Teil der DNA war, wie nebenbei merkt auch zum Beispiel bei der Reformation, zu sagen, das Wort ist für uns das Zentralste. Das Wort ist für uns das Wichtigste. Ich kenne Christen, die verkämpfen sich für einzelne Verse des Wortes. Kann man machen. Aber was ist denn der Grund, warum du sein Wort liest? Ist der Grund das Wort oder ist das Wort das Mittel, um dich tiefer in seine Gegenwart zu führen? Weißt du, Jesus und sein Wort, Gott und sein Wort sind eins, das kannst du nicht trennen. Aber Gott ist ein lebendiger Gott. Und er lebte in Zeiten, da gab es noch kein Wort. Und seine Jünger hatten Jesus als das Wort. Das heißt, das Wort haben wir heute, die Bibel, in dem du die lesen kannst und kannst sagen, darin entdecke ich ganz viel über Gott und Gott spricht zu mir. Aber du bist dann schon wieder im ersten Schritt über das Ziel hinaus, wenn du sagst, es ist nur das Wort. Weil was ist denn mit ihm? Was ist mit seinem Geist? Was ist mit der Freundschaft, mit deinem Herzen zu ihm? Wann hörst du auf ihn? Wann bist du bei ihm? Weißt du, Petrus verteidigte das Wort. So stark, dass er sogar das Ohr abhieb von diesen Soldaten. Aber Johannes ruhte an der Brust von Jesus. Johannes war der Jünger, von dem es heißt, der Jünger, den Jesus liebte. Weißt du, ich mache dir Mut, kämpf nicht so sehr für ihn, sondern nah dich zu ihm. Ich glaube, Gott braucht es manchmal viel weniger, dass wir ihn verteidigen. aber er will unsere Gemeinschaft, unsere Liebe, wie bei Johannes. Weißt du, und deshalb tut es mir manchmal so weh, wenn Menschen zu mir sagen, zum Beispiel, ich versuche jeden Morgen eine stille Zeit zu machen. Dann sage ich mir, okay, das ist nicht falsch, verstehe mich nicht falsch. Aber wenn ich eine Freundschaft hätte zu irgendjemand und ich würde sagen, weißt du, lieber Markus, unser Ziel ist, dass wir ab jetzt jeden Morgen 15 Minuten telefonieren. Wenn wir das hinkriegen, dann haben wir die beste Freundschaft, die es gibt. Dann würde doch jeder von uns sagen, hä? Das ist, was ist das Sinn? Ja, wir haben telefoniert. Ja und? Wir haben uns jeden Morgen ausgetauscht. Ja und? Weißt du, stille Zeit ist gut, damit du eine Zeit disziplinierst, um in seinem Wort zu sein. Um vielleicht nicht unkontrolliert in deinen Alltag zu plätschern. Aber eigentlich wünscht sich Gott eine Freundschaft, die 24 Stunden geht. Nicht, dass du sagst, nach 15 Minuten mache ich das Buch zu. Und dann geht's wieder weiter wie bisher. Mein Ziel, und ich hoffe auch dein Ziel wäre, dass er 24 Stunden mir vor Augen ist. Und im Idealfall nicht nur in meiner Wachzeit, sondern auch in meiner Schlafenszeit. Das wäre mein Wunsch. Dass ich sage, Herr, jetzt lege ich mich nieder. Und es ist so wunderbar, dass die nächsten 7 Stunden nur noch du reden kannst. Weißt du, Mose sprach mit ihm, wie ein Freund mit seinem Freund spricht. Ich kann ja nur Mut machen, lerne diese Stelle auswendig. Ich habe sie mir viele Jahre auf einem Spiegel stehen gehabt und sah sie jeden Tag, weil ich wirklich dachte, das ist eigentlich das Ziel für mich. Für den Wartesaal auf die Ewigkeit ist das mein Ziel, ein Freund zu sein von ihm. Von Henoch lesen wir in der Schrift, er wandelte mit Gott. Weißt du, wenn du mit jemandem mal wandern warst, dann bist du mit dieser Person vielleicht ein paar Stunden gewandelt. Und du hast dich vielleicht hingesetzt, hast Rast gemacht. Und dann hast du vielleicht zu deinem Kollegen oder zu deiner Freundin gesagt, schau mal da drüben, dieser wunderbare Berg, ist das nicht herrlich? Oder dieser Sonnenuntergang, ist das nicht ein Traum? Und dann bist du weitergewandelt. Also von Henoch heißt es, er wandelte so mit Gott jeden Tag. Was wäre das für ein Geschenk, wenn wir das mehr erfahren dürften, dass wir mit ihm durch den Alltag wandeln. Nicht nur sonntagmorgens im Gottesdienst, sondern wenn du durch die Fußgängerzone läufst oder zum Bäcker läufst und diese tiefe Überzeugung hast, er ist dabei. Und dann stehst du vielleicht vor dem Schaufenster von deiner Bäcker- oder Metzgerfiliale oder wo auch immer und dann würdest du vielleicht davor stehen und würdest sagen, Herr, jetzt gehen wir zusammen da rein. Hast du irgendeinen besonderen Wunsch? Und ich meine nicht nur die Göttinger, ne? Sondern ich meine, vielleicht sagt er dann zu ihr, weißt du, die du gleich da drin treffen wirst, der geht es gerade gar nicht gut. Wollen wir sie mal zusammen ermutigen? Das wäre doch ein Abenteuer, oder? Das Leben als Gebetsspaziergang. Mit ihm zu wandeln. Was wäre das für ein Abenteuer, wenn du mit ihm durch deinen Job wandeln würdest, weißt du? Wenn du sagen würdest, der Termin, den ich heute um 10 habe, oh Herr, ich bin so froh, dass du dabei bist. Und es ist so gut, dass du schon weißt, wie ich mich dann verhalten darf. Und wenn dir dann irgendjemand vielleicht auf den Fuß tritt oder dich enttäuscht oder verletzt und du denkst, Herr, was machen wir denn jetzt? Und Jesus sagt, guck mal, siehst du die Nägelmale hier? Und du denkst, okay, war doch nicht so schlimm, wie ich dachte. Okay? Von Josua heißt es, er blieb täglich länger im Zelt der Begegnung als Mose. Josua hatte einen spannenden Mentor, von dem er lernen durfte, Mose. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Josua sagt, wenn Mose schon jeden Tag 3-4 Stunden in dieser Freundschaft, in diesem Zelt der Begegnung war, dann sagte Josua, ich will noch länger dran sein. Ich will noch länger bei diesem wunderbaren Gott bleiben. Weißt du, aber das Wunderbare ist, dass damals gab es das Zelt der Begegnung nur an einem Ort. Heute bist du und ich das Zelt der Begegnung, weil der Heilige Geist hier drin ist. Du brauchst nicht rein und dann wieder raus, sondern noch einmal, Gott lebt in uns, aber wir sind nicht allzu oft zu Hause. Elia, Elisa, Jeremia, wie auch immer sie alle heißen, ne? Sie kannten Gott. Schaut mal, Jesus, er lebte mit 100%iger Wahrscheinlichkeit jeden Tag rund um die Uhr in dieser engen Gemeinschaft mit seinem Vater. Er sagte nichts. Er sagt sogar, ich tue nichts, was ich nicht dem Vater tun sehe. Er war das perfekte Vorbild für uns. Jesus sagte, Papa, alle Zeit bist du bei mir. Alle Zeit. Er wandelte mit seinem Vater. Und bei den Jüngern siehst du es ganz praktisch, denn sie hatten ihn ja physisch bei sich. Also wir denken manchmal, die Jünger gingen von Wunder zu Wunder und die Geschichten, die haben wir halt in unserer Bibel festgehalten. Das stimmt. Aber ich finde es manchmal auch super spannend, was war dann in den Zeiten zwischen den großen Wundern. Da wäre ich manchmal genauso gern dabei gewesen. Wisst ihr? Wenn die abends am Lagerfeuer saßen, miteinander grillten und dann vielleicht Johannes oder Petrus sagte, du Jesus, jetzt habe ich mal eine spannende Frage. Wie war das eigentlich, als ihr das Weltall erschaffen habt? Wie war das eigentlich, als du damals mich erschaffen hast, bevor ich geboren wurde? Könnte es sein, dass wir noch nicht mal auf eine Idee kommen, Gott mal sowas zu fragen? Hast du ihn schon mal gefragt, wie es ihm eigentlich gerade geht? Komische Frage, ja? Aber vielleicht sagt er ja, weißt du, mir geht's schon gut, aber eine Sache beschäftigt mich, da wollte ich eh schon längst mit dir reden. Alle Glaubensvorbilder lebten in einer engen Gemeinschaft mit Gott. Und ich will dir nochmal Mut machen, du und ich, wir haben es heute noch viel einfacher als manche in der Bibel. Weil wir sind nach Golgatha, nach Pfingsten. Wir sind in der Zeit, wo Gottes guter Geist ausgegossen ist. Er ist in uns. Das war im Alten Testament nicht bei allen Gläubigen automatisch so. Aber in unserer Zeit heute schon. Und deshalb bin ich so dankbar, dass ich ein paar Personen in meinem Leben hatte, die mich an der Stelle im positiven Sinne etwas herausgerufen haben. Wo ich sagte, Mensch, wenn dieser Michael morgens in seiner stillen Zeit hört, dass ich anrufe und Gott ihm sogar schon sagt, was er mir sagen soll, das hat mein Verstand damals überstiegen, weil ich es nicht kannte. Eine gute Bekannte von mir, sie lief eines Tages durch eine größere Stadt und da gab es einen Open-Air-Gottesdienst. Und bei diesem Open-Air-Gottesdienst gab es einige Personen, die Musik machten, einige, die predigten und es gab einige, die nur dabei waren und beteten für die Menschen. Die Bekannte von mir lief an diesem Open-Air-Gottesdienst vorbei und einer der Beter hatte plötzlich von Gott einen Impuls. Geh zu dieser jungen Frau und sprech sie auf mich an. Und dann ging er zu dieser jungen Frau und sagte, na, sind Sie zum ersten Mal da? Und sie sagte, ja, ich kenne sowas gar nicht, ich wollte mir das mal anschauen, was ihr hier so macht. Und dann hatte dieser Beter einen Impuls, man kann es vielleicht Wort der Erkenntnis nennen oder wie auch immer du es formulieren wirst, aber er hatte plötzlich einen inneren Gedanken, sag ihr das und jenes. Und dann sagte er ihr ein, zwei Sätze und sagte, weißt du, das kam mir gerade so aufs Herz. Ich weiß nicht, ob du was damit anfangen kannst, aber vielleicht war das ein Impuls, den Gott dir schenken will. Diese junge Frau, ich kenne sie seit 20 Jahren, ging daraufhin nach Hause, ging zu ihrer Oma und sagte, Oma, ich habe in der Innenstadt bei einem Open-Air-Gottesdienst einen Mann getroffen, der sagte das und jenes. Könnte es sein, dass das in unserer Familie wirklich stimmt? Die Oma wurde ganz blass und sagte, Kind, woher weißt du das? Das hat noch niemals jemand zu dir gesagt. Das ist ein Geheimnis, worüber wir seit Jahren nie mehr gesprochen haben. Dann sagte die junge Frau zu ihr, zu der Oma, weißt du, der Mann, der mich da ansprach, der sagte, dass Gott uns das sagen will. Durch diese eine Begegnung kam diese junge Frau, ihr Lebenspartner, die beiden Eltern, der Bruder und die Oma zum Glauben. Weil sie plötzlich wussten, das kann nur Gott wissen. Kein Mensch auf der Welt wusste davon. Weißt du, wie groß ist das, was du und ich kennen und wie viel trauen wir Gott zu? Und ich kann immer nur wieder sagen, weißt du, der Maßstab ist doch sein Wort. Dann schau, lass uns diese Leute doch anschauen. Weißt du, wir werden ja die nächsten Wochen ein, zwei Abende über Evangelisation machen, kleine Schulung, ich ermutige euch, sei dabei. Aber dann werden wir unter anderem eine Bibelstelle gemeinsam anschauen, nämlich Philippus, ne? Kennt ihr den? Apostelgeschichte. Wo der Heilige Geist plötzlich zu Philippus spricht, siehst du den Wagen da drüben? Und Philippus denkt sich, ja. Und der Heilige Geist sagt, Philippus, dann geh dorthin, da habe ich was für dich vorbereitet. Und dann kommt Philippus hin und muss diesen Kämmerer nicht überreden oder überzeugen, sondern der war bereits mit der offenen Wort, mit der Bibel gesessen. Aber er verstand es nicht. Und dann kam der Kämmerer und sagte, darf ich dir helfen zu verstehen, was du da liest? Und er sagte, gerne. Weißt du, wir versuchen manchmal Menschen zu etwas zu überzeugen, wo noch nichts im Herzen offen ist. Wenn du den Apfel von deinem Baum reißt und er ist noch grün, dann ist er manchmal sogar kaputt. Wenn der Apfel aber reif ist, dann gehst du vielleicht nur vorbei und denkst dir, oh, guck mal, ho, ich hab ihn. Also ich sage mal so schön, lass uns doch nicht die Leute versuchen zu überzeugen, sondern lasst uns die Leute, die wirklich von Gott vorbereitet sind, lass uns denen helfen. Das ist ein Riesenunterschied. Die ganzen Diskussionen, wo du zu Menschen sagst, ja, aber, na, aber ich sehe so, na, aber ich sehe so, weißt du? Ich bin überzeugt, es gibt Menschen hier in der Umgebung, es gibt Menschen in deinem Umfeld, es gibt Menschen in deiner Nachbarschaft, die jetzt symbolisch, jetzt, heute, gestern, vorgestern, jetzt symbolisch mit der offenen Bibel da sitzen und sagen, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, hätte ich nur jemand, der mir hilft. Aber dann ist ja die Frage, wen kann Gott dorthin schicken? Doch nur dich und mich, wenn wir in dieser Freundschaft sind. Ich weiß nicht, ob die Geschichte schon mal erzählt, aber auch ein befreundeter Pastor von mir, den ich gut kenne, also ein Freund, der Pastor ist, so rum. Er war eines Tages krankgeschrieben, war Sonntagmorgens nicht im Predigtdienst, sondern war zu Hause. Und an diesem Sonntagmorgen saß er mit seiner Frau vor dem Fernseher und guckten sich selbst eine Übertragung an. Plötzlich hat er innerlich den Eindruck, wie wenn Gott zu ihm sagt, geh zu deinen Nachbarn. Und er dachte sich, Herr, wir haben kein sonderlich gutes Verhältnis. Aber er hatte den Eindruck, geh jetzt rüber und klingle. Und dann dachte er sich, gut, im schlimmsten Fall habe ich mich halt getäuscht, dann komme ich zurück. Also ging er rüber, wollte erst klingeln, aber dann hatte er den Eindruck, er sah die beiden sitzen und er ging über die Terrasse, klopfte an die Scheibe. Sie machten die Tür auf, sagten, lieber so und so, das ist ja eine Überraschung. Herzlich willkommen, schön, dass du vorbeikommst. Komm mal rein. Dann kommt er rein und jetzt, glaubt es mir oder nicht, sie sitzen auch vor dem Fernseher und schauen den gleichen Gottesdienst wie er. Jetzt sagt er, das ist ja ein Ding, ich habe den auch gerade gesehen. Und die sagen, ja, machen wir sonst nie, aber heute Morgen haben wir irgendwie den Fernseher angeschaltet und dann war dieser Gottesdienst. Sie sind doch Pastor. Stimmt das, was der sagt? Und der Freund von mir sagte, ja, das stimmt. Ja, aber das erleben wir gar nicht so. Ja, okay. Dann machten sie den Fernseher aus und unterhielten sich. Nach einer halben Stunde gaben die beiden ihr Leben Jesus. Weißt du, Freundschaft mit Gott ist eigentlich so groß. Es ist so unglaublich. Deshalb sagt doch Jesus, ich nenne euch nicht länger Knechte. Denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch Freunde genannt. Hier habt ihr das nochmal schwarz auf weiß. Ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Also wenn du das entsprechend interpretierst, heißt das, ein Freund darf und soll wissen, was der Herr tut. Weil er in einer Beziehungsebene ist. In einem engen Austausch. Also dann will ich dir und euch so Mut machen, du bist ein Freund von Jesus. Du musst es nicht werden, du bist es. Jeder von euch und jeder, der zusieht, genauso, wisst ihr, das ist nicht eine Frage von irgendeinem Pastor, sondern Jesus sagt zu seinen Nachfolgern, ich nenne euch Freunde. Und wenn du ein Freund bist, dann ist es nicht die Frage, hat mich Jesus lieb? Er hat es. Es ist nicht die Frage, bin ich gut genug? Das ist keiner. Die Frage ist eher, wo ist unser Herz? Sind wir bei ihm? Sind wir nah bei ihm? Oder lässt uns der Alltag das jeden Tag so schnell wieder vergessen? Weißt du, kennst du das? Du fährst von einem Gottesdienst nach Hause und am selben Nachmittag fragt dich irgendjemand, warst du heute im Gottesdienst? Ja. Worüber ging es denn? Oh, das ist eine gute Frage. Warte mal einen Moment. Manchmal kommt halt der Alltag so schnell, dass es uns den Fokus auf unseren besten Freund einfach ständig wieder wegzieht. Und deshalb mache ich dir so Mut. Vielleicht kannst du dieses Thema Gott zum Freund haben, einfach als ein neues Lebensmotto für dich entwickeln. Wo du sagst, solange ich im Wartesaal auf die Ewigkeit bin, will ich nicht nur die Autozeitung oder die XY-Zeitung studieren, sondern ich will jetzt schon die Freundschaft zu ihm vertiefen, jeden einzelnen Tag. Ich will einen Gebetsspaziergang machen. Du gehst nicht mehr zur Arbeit und Sonntag in die Gemeinde, sondern eigentlich ist dein ganzes Leben ein Gottesdienst. Vielleicht hast du hier Menschen um dich, wo du dich gegenseitig ermutigen kannst. Aber wenn du Montag im Alltag bist, ist das auch Gottesdienst. C.S. Lewis hat einmal gesagt, wir warten alle darauf, dass wir eines Tages zum König nach Hause gehen und dann endgültig gekrönt werden. Aber Halleluja, morgen ist erstmal Montag. Morgen ist erstmal Montag. Aber Jesus ist dabei, auch am Montag und am Dienstag und am Mittwoch. Und er sagt, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Er ist dein Freund. Er will dein enger Freund sein. Und deshalb würde ich sagen, das Ziel war nie nur Vergebung. Und dass mich niemand falsch versteht, ne? Natürlich ist es extrem wichtig, dass wir Vergebung, Erlösung, Errettung predigen. Aber das Ziel davon ist doch die Beziehung und die Freundschaft. Die Vergebung und die Erlösung ist doch nur die Option, wieder dorthin zu kommen. Wir bleiben ja nicht symbolisch unser Leben lang vor dem Gekreuzigten, sondern nach dem Kreuz kam Pfingsten. Und am Pfingsten kam sein guter Geist in uns und danach sagt er, jetzt lauf und geh mit mir als mein Botschafter und Freund durch die Welt. Und ich habe noch ein paar Zitate mitgebracht, bevor ich dann noch mit einigen Tipps abschließen will. Klaus Bockbühl, ein deutscher Theologe, der viele Jahre in St. Krishona unterrichtet hat, hat einmal gesagt, viel zu oft haben wir das Stille zu Füße sitzen und das Hören auf den Auferstandenen eingetauscht gegen das Einhalten von christlichen Spielregeln und Frömmigkeitsübungen. Da ist was dran, ne? Viel zu oft haben wir das Stille zu Füßen sitzen und Hören auf den Auferstandenen eingetauscht gegen das Einhalten von christlichen Spielregeln und Frömmigkeitsübungen. Klaus Bockner hat einmal gesagt, ich will mich daran üben, jeden Tag mehr Zeit damit zu verbringen, auf ihn zu hören, als auf Menschen. Boah, das ist eine Ausnahme. Bruder Lawrence, ein Mönch aus dem Mittelalter, sagte einmal, mein Gebet besteht nun in nichts anderem als im Verweilen in Gottes Gegenwart. Nochmal, Bruder Lawrence, bei mir gibt es keinen Unterschied zwischen der Zeit des Gebets und der übrigen Zeit. Nach dem Amen bete weiter, ne? Hat einmal Hans-Peter Reuer gesagt. Eine Adlige aus dem Mittelalter, Jean-Marie Guyon, das Gebet ist nichts anderes als die Hinwendung des Herzens zu Gott. Jedes Jetzt ist eine Ewigkeit, wenn es von Gott voll ist. Weißt du, du kannst in der kleinsten Hütte wohnen, aber wenn die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes dort ist, ist es herrlicher als in der 5-Millionen-Euro-Villa. Und du kannst im ältesten Auto fahren, aber wenn dort die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes Platz genommen hat, ist es 1000-mal wertvoller als das teuerste Cabrio, was du dir jemals leisten könntest. Frank Laubach, ein Missionar, sagte, Gott ist unendlich viel wichtiger als sein Ratschlag oder seine Gaben. Ja, er selbst ist das größte Geschenk. Also könnte es sein, dass wir in unseren Gebetszeiten meistens zu ihm kommen, weil wir etwas wollen? Oder kommen wir auch manchmal zu ihm, weil wir ihn wollen. Gott möchte eine Freundschaft zu uns, zu ganz gewöhnlichen Menschen wie dir und mir. Vergiss nicht, die Erde ist der Wartesaal zur Ewigkeit. Dann werden wir nur noch die Freundschaft leben. Also dann in der Ewigkeit wirst du nicht mehr mit ihm reden, weil du sagst, Herr, ich brauche Hilfe, Herr, ich brauche Weisheit, Herr, ich habe eine Not, Herr, ich habe eine Finanzkrise. Herr, dann geht es nur noch um dich und ihn. Ich denke mir manchmal, wenn ich mich jetzt darin üben würde, weniger mit ihm über meine Not zu sprechen, als wirklich über ihn und über mich, dann würde sich der Rest von selbst ergeben. Weil Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere zufallen. Er weiß es doch. Er kennt doch deine und meine Not. Gott schenkte uns durch Christus sein Herz. Schenken wir ihm unseres. Und ich möchte euch abschließend noch 5 kurze Tipps geben. Das Wichtigste ist, dass vielleicht in dieser Botschaft heute Morgen dein Herz neu für ihn gewonnen wurde. Eine alte Glaubensschwester sagte einmal, ist das Herz erst einmal gewonnen, folgt der Rest ganz leicht. Aber trotzdem möchte ich dir 5 Tipps geben. Vielleicht ist ja einer dabei oder 2, die dir ganz praktisch jetzt auch noch ein bisschen helfen können. Mein erster Tipp ist, prüfe dein Gottesbild. Weißt du, wenn du nicht im Innersten wirklich glaubst, dass dieser Gott dich so sehr liebt, dann werden wir uns nicht ihm nahen, weil dann haben wir Angst. Und ich befürchte, viele Gläubige kämpfen immer wieder mit ihrem Gottesbild. Weißt du, Jesus ist der fleischgewordene Gott, das ist unser christlicher Glaube. Schau auf ihn. Wie ging er mit Menschen um, die in Not waren? Wie ging er mit seinen Jüngern um, wenn sie versagten? Wie ging er mit Petrus um, wenn er Jesus 3-mal aufs Schlimmste verleugnete? Er begegnet ihnen immer mit Liebe. Deshalb mein erster Wunsch, prüfe dein Gottesbild. Mach dir bewusst, dass Gott dein liebender Papa und dein allerbester Freund ist. Du kannst keinen besseren Freund haben als ihn. Mein zweiter Tipp, sei in deinen Gebeten zu 100% ehrlich. Sage ihm, wie es dir wirklich geht. Weißt du, ich befürchte, manchmal neigen wir dazu, dass wir in Gebeten ihm einfach was vormachen. Aber warum? Hast du schon mal probiert, richtig ehrlich zu sein im Gebet? Also bei mir gelingt das auch nicht immer. Man ist ja schnell dann in so Floskeln. Oh Herr, und danke, und das ist so gut, und danke. Aber weißt du, manchmal gab es Momente in meinem Leben, wo es mir nicht so gut ging. Und dann ist irgendwann der Damm gebrochen. Kennt ihr das? Und du feuerst dann alles raus. So richtig alles, was in deinem Herzen ist. Und wenn du dann fertig bist nach so einer Gebetszeit, dann denkt man sich plötzlich, dann erschrickt man und denkt sich, oh mein Gott, das habe ich jetzt wirklich alles zu ihm gesagt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, weißt du? Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass Gott dann im Himmel sich so richtig freute und dachte, endlich, endlich bist du mal ehrlich. Weißt du, er weiß es doch eh, besser als du und ich. Also warum sind wir nicht bedingungslos ehrlich? Rede doch mit ihm wirklich so, als wenn er, du kannst ihn nicht enttäuschen, weißt du? Weil du ihn nicht täuschen kannst. Und wenn du 100% ehrlich bist, dann bist du doch an einem Punkt, wo du wirklich ans Eingemachte kommst. Deshalb mache ich dir Mut, sei 100% ehrlich. Mein dritter Tipp, plane dir gute Gelegenheiten ein, in denen du auch intensive Gemeinschaft mit ihm verbringst. Ich habe das viele Jahre wirklich in täglichen Gebetsspaziergängen gemacht. Manchmal 2-3 Stunden am Tag. Optimal ist 24/7, 24 Stunden mit ihm unterwegs. Aber trotzdem hat auch Jesus sich Zeiten gesetzt, wo er allein war mit dem Vater. Wo er auf den Berg ging. Oder wo, wie die ersten Menschen, in der Kühle des Abends mit ihm spazieren gingen. Wenn ich dir einen Tipp geben darf, würde ich dir empfehlen, setz dir jeden Tag so eine Zeit. Vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht 20 Minuten, aber setz dir jeden Tag eine Zeit, wo du sagst, in dieser Zeit habe ich ein Meeting mit meinem engsten Freund. Und das kann überall sein, egal ob du spazieren gehst im Wald, ob du gerade dein Holz machst oder ob du steckst. Beim Autofahren muss man vielleicht ein bisschen gucken, was man macht, aber theoretisch kann es überall sein. Vorletzter Tipp. Versuche ihn wirklich in alle Lebensbereiche mit einzuziehen. Weißt du, Leben als Gebetsspaziergang. Wir unterscheiden manchmal und denken, das ist jetzt ein besonders heiliger Moment und das ist jetzt einfach ein ganz normaler Moment. Paulus macht das nicht. Er sagt, euer Leben sei ein Gottesdienst. Ich mache dir Mut, unterscheide nicht mehr. Wir sagen manchmal nach solchen Gottesdiensten, der Gottesdienst ist jetzt fast zu Ende. Eigentlich müsste man sagen, die Veranstaltung hier ist jetzt fast zu Ende. Wir wünschen euch einen guten Gottesdienst bis nächste Woche. Weil er ist dabei. Er unterscheidet nicht in heilig oder weniger heilig. Und mein fünfter und letzter Gedanke, nimm dir wirklich Zeit für ihn, weil erwarte einfach, dass die Zeit mit ihm das Highlight ist. Das Schönste, Beste und Kostbarste, was du haben kannst, ist eine echte Begegnung mit ihm. Und deshalb mache ich dir Mut, mach nicht nur stille Zeit im Sinne von, das muss ich jetzt halt abhaken, sondern sag, das ist für mich das Highlight des Tages, dass ich meinem Herrn begegnen darf. Und ein Wort von ihm, weißt du, ist kostbarer als 1000 menschliche Worte. Eine Offenbarung von ihm kann dein Leben mehr verändern als 500 Bücher, die du liest. Eine Begegnung mit seiner Liebe kann alles in unserem Leben verändern. Ich erzähle zum Abschluss eine letzte Geschichte und dann würde ich gerne noch beten zum Schluss. Ich glaube, jeder von uns hat ja Herausforderungen. Also vielleicht hast du äußere Herausforderungen oder innere Herausforderungen. In meinem Leben war es so, bis ich ungefähr 25 Jahre alt war, gab es eine Sache, ich sage jetzt mal nicht welche, ist auch egal. Aber eine Sache emotional in meinem Leben, die mich extremst beschwert hat. Wo ich dutzende Bücher gelesen habe, dutzende Gespräche geführt habe und dachte, Gott, diese Sache will ich irgendwie in meinem Leben ändern. Das ist einfach nicht gut. Kannst jetzt alles einsetzen, was du vielleicht in deinem Leben kennst. Vielleicht gibt es Menschen hier, die sind neidisch. Vielleicht gibt es Menschen hier, die sind jähzornig. Vielleicht gibt es Menschen hier, die sind eifersüchtig. Vielleicht bist du manchmal frustriert oder niedergeschlagen. Was auch immer. In meinem Leben gab es auch einen Punkt, wie ihn jeder von uns wahrscheinlich kennt. Und wie gesagt, ich habe über Jahre versucht, das selbst irgendwie zu optimieren, zu verbessern. Es gelang mir null. Null. An einem Abend gab mir ein Freund von mir einen Tipp und sagte, hast du dich eigentlich schon mal hingekniet und hast wirklich zu Jesus von ganzem Herzen gesagt, ich will, dass du mir hilfst. Und nach Jahren dachte ich mir, das habe ich noch nie gemacht. Noch nie. Ich hatte Bücher gelesen. Ich hatte mit zig Freunden darüber gesprochen, aber ich habe noch nie vollen Herzens gesagt, Gott, ich brauche deine Hilfe. An demselben Abend habe ich das gemacht, kniete mich hin und habe gesagt, Jesus, du bist in mir, du bist mein bester Freund. Bitte helf mir an diesem Punkt, es ist nicht gut, ich will das ändern. Meine Frau kann heute leider nicht hier sein, aber wenn sie hier wäre, würde ich sagen, fragt sie. Sie wird euch sagen, mit diesem Tag war dieses Thema beendet. Also weißt du, ich habe mit der Frage angefangen, was ist das Ziel deines Lebens? Und ich wünsche dir, dass du das vielleicht in Ruhe nochmal überlegst. Was willst du mit diesem Herrn die nächsten Jahre erleben? Was wünschst du dir in dir? Und weißt du, ich bin überzeugt, wenn das, was du und ich wir uns wirklich wünschen, seinem Wunsch für dein Leben gleichkommt, dann wird er alles tun, damit es geschieht. Wenn es nicht gleichkommt, dann dürfen wir froh sein, wenn es nicht geschieht. Aber wenn es sein Wille ist, der in deinem Herzen ist, dann mache ich dir Mut. Sag, Herr, ich wünsche mir das. Ich wünsche mir, dieser Freund und diese Freundin zu sein. Ich wünsche mir, dass du zu mir jeden Morgen redest. Ich wünsche mir, dass du mir den Nachbarn oder die Nachbarin zeigst, wo ich heute hin darf als dein Bote. Er wird sich so freuen, dir zu helfen. Gott zum Freund haben. Ne? Ich glaube, es ist nicht nur ein Thema für den Jugendgottesdienst. Es ist für mich mein Lebensthema. Ich hoffe, ich habe dich damit ein bisschen neu motiviert. Ich würde noch gern beten zum Abschluss und ich lade dich ein, dass du dazu vielleicht aufstehst, wenn es dir möglich ist. Und bevor ich gern noch für uns alle und für euch bete, lasse ich so kurz 20, 30 Sekunden Stille und ich würde dich einladen. Sag's doch in deinem Herzen jetzt selbst, Jesus und deinem himmlischen Vater, was du dir für dich wünschst. Was dich heute Morgen besonders angesprochen hat, wo du sagst, Herr, das wünsche ich mir schon so viele Jahre. Und ich habe noch so einen letzten Gedanken. Weißt du, vielleicht ist auch jemand hier oder sieht jemand zu und du sagst, manches habe ich mir schon lange gewünscht, aber es ist noch nicht so geschehen. Es gibt so einen schönen Spruch, wo es heißt, die Nacht ist vor Tagesbeginn manchmal am dunkelsten. Gib nicht auf, werf die Hoffnung nicht weg, auf die eine große Belohnung steht, sagt einmal der Hebräerbrief. Ich lade dich ein, dass du in der Stille es selbst deinem Herrn und deinem Freund Jesus sagst. Und dann möchte ich gerne noch abschließend beten. Herr Jesus, wir danken dir jetzt einfach, dass du unser allerbester und treuester Freund sein wirst. Wir danken dir, Vater, dass du uns Kinder nennst und wir dich Vater nennen dürfen. Und danke, dass jeder von uns eine so wunderbare Freundschaft zu dir haben darf, dass da noch viel mehr Raum ist, das wir noch gar nicht kennen. Und danke, dass du nicht zurückblickst, sondern dass du immer nur nach vorne schaust. Und ich glaube, dass Jesus auch einigen von uns heute nochmal ermutigend zuruft. Mein Sohn, meine Tochter, schau nicht zurück, sondern schau nach vorne. Ich habe noch so viel Gutes vorbereitet. Und vielleicht bist du hier und hast Enttäuschung in deiner Vergangenheit. Dann glaube ich, dass Jesus auch uns Mut macht. Lass die los, leg die ab. Leb nicht in der Verbitterung der Vergangenheit, sondern in der Hoffnung der Zukunft. Und so beten wir, Herr, dass du jeden von uns ganz neu an deiner Hand nimmst, symbolisch. Dass du uns weiterführst. Dass du uns im Alltag daran erinnerst, dass du dabei bist. Euer Leben sei ein Gottesdienst, sagst du. Wir wollen beten, dass du uns Gelegenheiten zeigst durch deinen guten Geist, wo wir von dir Zeuge sein dürfen. Wo wir mutig sein dürfen, anderen von dir weiterzusagen. Und wir wollen vor allem bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir neu verstehen, welche Liebe du für uns hast. Dass wir nicht von dir weglaufen, sondern hinlaufen ins Licht, in dein heilsames Licht, in deine Gegenwart, in deine Liebe. Du hast Worte des Friedens für uns, Worte des Trostes. Ein Wort von dir ist heilsamer als alles, was wir uns vorstellen können. Und du hast eine gute Zukunft für uns. Danke, dass du unser bester Freund bist. Amen.